D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Und wenn das jetzt hier eine WhatsApp-Gruppe wäre, dann würde mir als Betreff für die Sendung ein kleines Emoji schon reichen. Eine kleine Aubergine. Angeblich das meistgenutzte Chat-Symbol für den Penis überhaupt. In einer Stunde Liebe dreht sich heute alles um das vermeintlich beste Stück des Mannes. Und weitere Synonyme erspare ich euch, versprochen. Wir erfahren Wissenswertes über den Penis nicht nur von einem Urologen, sondern auch von einer ausgebildeten Tantra-Masseurin.
Jeder Penis hat seine eigene Persönlichkeit. So wie auch der Mann, der an diesem Penis befestigt ist. Und ich finde es ungemein wichtig, dem Penis zu erlauben, dass er sich von dem Funktionsdruck lösen darf.
Andrea Silvanus gibt nicht nur in ihrer Tantra-Massagepraxis in Saarbrücken Tipps und Tricks an Frauen, wie sie die Anatomie des Mannes besser im Griff haben. Andrea reist auch oft durch ganz Deutschland und veranstaltet sogenannte Handarbeitsabende. Die gibt's auch für Männer, um mehr über untenrum bei Frauen zu lernen. Wir sprechen heute aber über den umgekehrten Fall, über die sinnlichen Körperstellen der Männer. Eine Stunde Liebe für den Penis oder über, sucht es euch aus. Auf jeden Fall mit Shanley Anwar. Hallo zusammen.
D-Radio Wissen.
Und da gibt es sogar eine kleine Geschichte, die einen Schlenker in das aktuelle politische Geschehen erlaubt, zum Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Ich weiß, einige können es nicht mehr hören, aber es gab da so viele skurrile Momente, vor allem dank dem Kandidaten der Republikaner, Donald Grab Them by the Pussy, Trump. Also im Frühjahr fühlte sich Trump berufen, Anspielungen auf seine Penislänge zu kommentieren. Und die kamen aus seiner eigenen Partei. Republikaner Marco Rubio lästerte im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur über Trumps kleine Hände. Und der konterte:
Look at those hands. Are they small hands? And he referred to my hands. If they're small, something else must be small. I guarantee you there's no problem. I guarantee.
Okay. Ich übersetze Trump mal frei von der Leber weg. Wenn meine Hände klein sind, soll etwas anderes auch klein sein. Ist aber nicht so. Das ist doch mal eine schöne Gelegenheit für eine Einstiegsfrage an den Urologen Volker Wittkamp. Sagt die Größe von Männerhänden anatomisch wirklich was über ihren Penis aus?
Ich gucke gerade selber auf meine Hände, die sind nämlich relativ klein.
Ja, es kommt drauf an, womit man vergleicht wahrscheinlich.
Ja, aber ich sage mal so, für einen 33-jährigen Mann sind sie jetzt nicht gerade riesig. Alles andere ist aber völlig in Ordnung und im Durchschnitt. Ja, also bei mir trifft das auf jeden Fall nicht zu. Es gibt da auch Studien. Und das korreliert höchstwahrscheinlich nicht. Auch die berühmte Nase des Mannes, ja, völliger Quatsch. Und man muss natürlich auch sagen, was heißt klein? Ja, da ist natürlich, wird da dann auch viel Gerede drum gemacht. Der Penis muss einigermaßen, also er darf nicht zu klein sein, ja. Also wenn es jetzt unter
sonst
7
ist ein Mikropenis,
genau,
habe ich gelernt.
Wenn es unter 7 Zentimeter sind, ist es ein Mikropenis, ja. Aber mit einer normalen Durchschnittsgröße bekommt man alles hin, was man damit machen will.
Ja. Das Praktische an dem Buch Fit im Schritt, Wissenswertes vom Urologen, das du geschrieben hast, ist ja, dass ganz hinten so eine Leiste drin ist, wo man im Grunde in der Grafik schön erklärt bekommt, wie lang so der durchschnittliche Penis sein kann oder ist. 13,12 Zentimeter, das ist ungefähr so groß wie das iPhone 6 oder wie so 2 Labellos. Das fand ich ganz anschaulich.
Genau, kann man dann zu Hause nachmessen, ja, selbst wenn man das Buch noch nicht hat, ja, kann man sein iPhone 6 nehmen, daneben halten und wenn man das, dann, wenn das grob korreliert, dann ist man da in einem normalen deutschen Durchschnitt drin, ja. Und da denken vielleicht auch viele, iPhone 6, so groß ist das ja gar nicht, ja. Und also es haben halt Leute keine, nicht jeder 20 Zentimeter oder wie es vielleicht in Pornos, wie man sieht, ja. Jeder ist super bestückt und kann ewig lange durchhalten. Das ist halt einfach nicht die Realität. Ja.
Ist das denn auch ein Thema für Männer, die zum Urologen gehen bei der Untersuchung, dass man über Größe, Umfang, Optik auch redet, dass Männer da irgendwie Bedenken haben oder sich fragen, bin ich normal?
Klar, also vor allen Dingen eher jüngere Leute. Ja. Ich habe das eben schon angesprochen, die fangen vielleicht dann ihre Pubertät an mit irgendwelchen Filmchen, die sie schauen, ja, und vergleichen sich damit. Man ist im jungen Jahr natürlich auch, prahlt jeder damit, weiß ich nicht, was er alles kann, wie lange er es kann, mit wem. Und da kommt man sich dann schnell ein bisschen unnormal vor. Und da ist natürlich auch Aufklärungsarbeit gut, dass man den Jungs sagt, nein, das ist völlig in Ordnung. Der ist so groß genug oder normal groß. Und wenn er ein bisschen krumm ist, ist auch nicht schlimm. Ja, das macht nichts. Mhm. Und da muss man halt ein bisschen sensibel mit denen reden. Und das klappt dann meistens auch.
In deinem Buch geht es immer wieder auch wirklich um dieses Thema, diese Scham oder Angst von Männern vor dem Besuch beim Urologen oder überhaupt über untenrum Probleme zu sprechen. Was meinst du, woher kommt dieses Gefühl? Hast du eine Erklärung dafür?
Ich meine, die Männer, wenn man jetzt auf die Männer sich bezieht, die sind da natürlich ein bisschen, die kennen das nicht von klein auf, dass sie zum Arzt gehen. Ja, da sind Frauen wahrscheinlich so ein bisschen sensibilisierter, dass sie zur Gynäkologin oder zum Frauenarzt gehen. Und für den Jungen ist das halt so ein bisschen befremdlicher. Ja? Vielleicht rührt das daher schon diese allgemeine Tendenz. Ich glaube aber auch, dass Männer allgemein ein bisschen weniger gerne über ihren Körper reden und dass Männer auch allgemein mehr Scheu vom Arzt haben.
Mhm. Und immer wieder auf Partys beschreibst du, wirst du gefragt, was machen überhaupt Urologen so den ganzen Tag? Was ist denn da deine Standardantwort?
Genau, also erstmal geht's auf Partys, da ist schon die Frage, die weckt ja schon Interesse. Ja, normal ist die typische Reaktion, Urologe, warum? Ja, gibt auch so viele schöne andere Sachen und warum hast du dich für Urologie entschieden? Aber weil es halt ein relativ breites Spektrum ist, weil nicht nur Männer zum Urologen gehen, auch Frauen, ja, man kennt das, Blasenentzündung, Nierensteinen, Niereblase allgemein. Und es ist ein relativ breites Fach, das heißt, es wird auch operiert. Also Urologen, wenn sie in der Klinik tätig sind, die führen auch sehr große Operationen durch. Ja, so ein berühmtes Beispiel zum Beispiel, auch Nierentransplantationen werden vom Urologen gemacht. Also es ist halt ein sehr spannendes Fach, wie ich finde.
Und wozu kriegst du so beim Party-Smalltalk dann die meisten Fragen? Und gibt es da so Unterschiede, was Frauen fragen, was Männer fragen?
Also muss man sagen, ich bin ja noch relativ jung, würde ich jetzt sagen. Und da ist es so, dass Frauen wirklich häufig dann über die Blasenentzündung reden. Ja? Man muss auch sagen, dass wenn man jetzt auf einer Party ist, der Altersschnitt ist ungefähr 30, waren häufig die Frauen schon beim Urologen mal, ja, mit dem man redet, die Männer aber noch nicht. Mhm. Das ist auch nichts Schlimmes, weil wenn der Mann nichts hat, dann muss er auch nicht unbedingt zum Urologen, wie jetzt die Frau zum Beispiel. Aber viele Frauen plagt irgendwie die Blasenentzündung und die haben dann schon Erfahrungen mit Urologen gemacht.
Das ist ja interessant, weil zum Gynäkologen muss man als Frau wirklich schon sehr früh und macht das dann auch regelmäßig. Ne? Dann habe ich mich so gefragt, das hast du jetzt gar nicht genannt, den Penis, das hätte ich jetzt gedacht, dass das bei Männern vielleicht schnell irgendwie eine Penisfrage aufkommt. Mich hat mal, die Kapitel haben mich interessiert, die kamen nämlich direkt am Anfang des Buches. Wozu wurdest du schon öfter gefragt? Zum Penisbruch, zu Dauererektion oder zu Geschlechtskrankheiten, die ja immer mehr im Kommen sind?
Ich würde sagen, da ist eher der typische Penisbruch.
Der typische? Ja,
der typische. Nein, das ist so das, was man nicht glaubt, seit Dieter Bohlen,
ja,
genau.
Ja. Ja,
das ist so das, wovor man einfach, glaube ich, so am meisten Angst hat. Ja? Dass der Penis keinen Knochen hat, das wissen die meisten wahrscheinlich. Ja? Also ist Bruch auch falsch beschrieben eigentlich. Und es reißt einfach so ein Blutgefäß. Ja? Und der Penis fängt dann relativ schnell an, groß zu werden, ja, und bläulich. Und das kann auch in einem ganz kleinen Maßstab passieren, dann ist es nicht weiter schlimm. Aber wenn da relativ viel Blut sich im Penis ansammelt, ja, dann ist das schon ein dringender Notfall, mit dem man sofort ins Krankenhaus geht. Und wenn man das an sich sieht, also ich beschreibe es so ein bisschen, sieht dann vielleicht aus wie eine Aubergine, ja, dann gehen die meisten Leute dann auch damit schnell ins Krankenhaus.
Urologen waren immer die lustigsten, schreibt Volker Wittkamp in der Einleitung zu seinem Buch Fit im Schritt. Das war so mit ein Grund, warum er sich im Medizinstudium auf diesen Bereich spezialisiert hat. Und Volker, Stichwort Humor, warum ist der beim Umgang mit Kollegen, aber auch mit Patienten so wichtig?
Man braucht, glaube ich, so eine lustige, lockere Grundstimmung, um vielleicht auch diesen Beruf, ich sage jetzt nicht ertragen, aber machen zu können. Weil man auch, weil Humor auch viel hilft. Ja. Es hilft einem selber, damit klarzukommen, und es hilft natürlich auch, wenn man auf die Patienten mit Humor eingeht.
Ja, das sind lauter private Eisbrechergeschichten, die du auch sogar im Buchpreis gibst oder auch anmerkst bei einer Untersuchung. Ist das so deine Art, um vielleicht einen jungen Patienten dazu zu bekommen, dass er sich lockerer fühlt bei einem Thema?
Ja, genau. Also ne, wie wir eben schon gesagt, irgendwie, wenn der Penis mal eine kleine Biegung von 10-20% hat, ja, Grad, dann ist das nicht schlimm. Und dann sage ich auch, wenn da ein 14-15-Jähriger vor mir steht, der sagt, das ist doch nicht normal, sage ich, ja, habe ich auch und funktioniert alles wunderbar und bis jetzt hat sich noch keine beschwert. Und also man muss halt, man muss versuchen, auf die Leute einzugehen. Man muss natürlich auch wissen, wann Humor oder sowas nicht angebracht ist. Ja, das gibt's auch. Ne? Und diesen Grad, den muss man, glaube ich, für sich so ein bisschen finden.
Das sind ja auch oft ernste Themen. Aber es gibt schon so ein paar Anekdoten, die du im Buch beschreibst. Ich habe mal ein paar rausgesucht, die sich eben alle um den Penis drehen. Bisschen komisches Bild, aber egal. Also erzähl doch mal, was sich dahinter verbirgt. Penis meets Zahnbürstenimplantat.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich lustig, traurigste, auf jeden Fall speziellste Geschichte, die mir untergekommen ist. Und zwar es war samstags morgens und ich war in der Ambulanz. Und dann kam ein junger Mann, ungefähr 25 oder Ende 20, und sagt, er hätte da was am Penis. Und ich guckte mir das an. Ich so, ja, was ist das denn? Und er hat halt so einen harten Knubbel auf dem Penis. Ja. Und ich so, ja, und? Hab mir das angeguckt. Es war so ein bisschen gerötet und im Ultraschall konnte man auch nichts wirklich erkennen. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt und er meinte, ja, er hätte sich ein Stück von einer Zahnbürste unter die Haut implantiert. Man muss zusagen, das ist wohl im Gefängnis passiert und sollte eine Überraschung sein für seine Frau oder Freundin, wenn er entlassen wird. Ja? Weil im Prinzip durch dieses Implantat unter die Penishaut stimuliert das beim Geschlechtsverkehr dann die Klitoris der Partnerin. Also er hat von der Zahnbürste hinten ein Stückchen abgeknipst. Ja? Mhm. Zahnbürste war halt jetzt da. Man kann, weiß ich nicht, was man noch alles nehmen kann. Mhm. Und hatte das dann so ein bisschen rund geschliffen. Ja, also es war dann so 2 Zentimeter groß. Und das sich dann unter die Haut selber im Prinzip operiert, ja, das hatte sich allerdings jetzt ein bisschen entzündet. Und ich habe ihm geraten, ja, das muss man rausnehmen, ja, weil im schlimmsten Fall kann das zu einer Blutvergiftung führen, ja, oder zu einer Amputation oder sonst was, ja. Es sah ehrlich gesagt nicht so ganz schlimm aus, ja. Also es hätte auch sein können, dass das von alleine wieder verschwindet, aber ich musste es ihm raten.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr schmerzhaft. Da fand ich die andere Geschichte zu dem Thema Verhütung bisschen positiver, wobei es auch um ein quasi Implantat geht. Und zwar Penis meets On-Off-Schalter.
Ja, auch sehr schön. Und zwar, ich meine, man muss natürlich als Mann oder auch in der Wissenschaft sich immer wieder Gedanken drüber machen, wie kann man den Mann mehr in die Verhütung einbeziehen. Ja.
Ist ja aktuell auch ein Thema, dass man eine Pille haben könnte.
Genau, das habe ich auch im Buch geschrieben. Das ist noch so ein bisschen schwierig, weil die Nebenwirkungen sehr stark sind, ja. Ich glaube, dass das irgendwann so sein wird, dass man im Prinzip auch eine Pille für den Mann hat. Im Moment ist noch so, dass das meiste, was passiert, dass sich Männer dann einer Vasektomie unterziehen. Ja? Das heißt, die Samenleiter werden durchgeknipst. Da hat sich aber ein Berliner Tischler hat sich gedacht, warum denn da nicht so einen Schalter einbauen? Ja? Also im Prinzip in beide Samenleiter so ein kleines Ventil, wo man von außen dann drauf drücken kann. Und das heißt, man macht den Samenleiter zu und man kann wieder aufmachen. Ja? Und vom Grundprinzip eigentlich keine schlechte Idee. Allerdings ist da natürlich dann wieder eine Operation vonnöten. Man hat einen Fremdkörper, den man implantiert hat. Das heißt, Entzündungsgefahr und so weiter ist auch gegeben. Und die Samenleiter sind so klein. Ja? Also das kann im Prinzip dann auch dieses Ventil kann verstopfen. Ja? Da müsste man abwarten. Ich glaube, er selber hat sich das einbauen lassen und sucht noch Leute, die da bereit zu sind. Mhm. Muss man abwarten, aber ich glaube eher, dass es eher in Richtung Medikamente geht beim Mann.
Ist es denn so, dass auch mal Männer, die zum Urologen zu dir kommen, vielleicht konkreter nach Sextipps oder nach Griffen fragen? Weil eine Sache, die du ja als Urologe machst, ist bei Erektionsproblemen schon zu helfen. Ich weiß nicht, das ist ja auch nochmal ein ganz gesondertes Kapitel. Aber wie ist das? Fragen die dann auch mal konkreter?
Klar, das ist auch eine Sache, womit Männer kommen, ja, und eine Erkrankung, die relativ häufig ist, Erektionsproblemen. Die fragen auch, wie kann ich da, was kann ich machen, dass das besser klappt, ja. Das ist schon mal ganz gut, wenn die zu einem kommen und diese Frage haben, ja, weil dann ist eigentlich der erste Schritt schon mal gemacht. Ja. Und man muss auch keine Angst davor haben, irgendwie, dass man, irgendwie, wenn man Probleme hat, zu Viagra oder ähnlichen Stoffen greift. Ja. Das sind im Prinzip gute Medikamente, die vielen Leuten helfen.
Hm. Abschließend würdest du sagen, dass Frauen wie vielleicht auch Männer wenig über den Penis wissen?
Ja, oder wenig wissen, aber teilweise zu viel interpretieren. Ja. So viel muss es dazu gar nicht, muss man dazu gar nicht wissen. Ja. Bei den meisten funktioniert es ja einfach super. Ja. Es gibt natürlich auch manchmal Abstimmungsprobleme. Ich glaube, wichtig ist es, dass wenn Mann und Frau Probleme damit haben, dass sie erstmal miteinander reden. Ja.
Oder Mann und Mann, das betont es ja auch.
Oder Mann und Mann, genau. Ja, und das ist, glaube ich, so die halbe Miete. Und wenn man dann weiter Probleme hat und dann sollte man einen Facharzt aufsuchen, ja, und dann schauen, was es da alles zu tun gibt und was für Lösungen man hat.
Also am besten offen reden, rät der Urologe Volker Wittkamp in eine Stunde Liebe. Es ist ein ständiges Auf und Ab, wie in jeder Beziehung oder im Leben überhaupt. In unserem Liebestagebuch erzählt uns Philipp aus Berlin immer wieder aus seinem Liebesleben. Mittlerweile wohnt Philipp mit seiner Freundin zusammen. Es gab schon kleine Krisen und Alltagstrott, aber Philipp bleibt im Bett erfinderisch.
Ja, meine tolle Freundin und ich, das ist jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen eingeschlafen in unser Liebesleben, aber es hat sich schon so ein bisschen eingespielt. Es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag Sex haben, aber so im Schnitt so 2 bis 3 Mal die Woche, wo ich eigentlich auch vor mir so dachte, boah, nee, könnte ich nicht aushalten, das wäre mir zu wenig. Aber wir hatten dann trotzdem mal jetzt vor ein paar Tagen wieder guten Sex gehabt, sehr guten Sex. Da habe ich immer wieder mir gedacht, okay, wird mal wieder Zeit, so ein bisschen anders zu verwöhnen als sonst. Und hab dann zu ihr gesagt, du, hier, mach du mal jetzt an deinem Rechner schnell fertig. Danach gehst du aufs Bett und kriegst eine kleine Massage. Und sie sich schon gefreut, oh ja, geile Massage und so. Und die sich dann hingelegt, so, ja, hier, nimm mal sonst die Maske noch. Und hab dann auch schon so ein bisschen vorbereitet, das Band so am Bett. Und natürlich, als sie das dann gesehen hatte, hat sie dann schon gedacht, ah, okay, da auch läuft sie hinaus. War dann in Ordnung. Und dann habe ich sie dann halt an den Händen gefesselt und angefangen mit Kokosöl, was eigentlich mit das beste Ding ist, was man nehmen kann für alles. Und habe dann angefangen, ihre Brüste mit einzureiben und auch so die Beine und natürlich dann auch den Intimbereich. Und ja, hat dann nicht lange gedauert, dass ich dann hier und da mit meinen Fingern und mit meiner Zunge und Lippen so rumgespielt hatte, am Hals, an den Lippen sowieso, runtergegangen dann natürlich auch zu den Nippeln und dann später noch tiefer mit den Händen, so mit den Schamlippen und Kitzler. Ja, sie war mir dann schon wieder gut ausgeliefert, was ich dann auch genossen habe, weil ich mir das dann auch alles angucken kann. Ich kann halt bestimmen, ich kann den Takt vorgeben, die Zeit lassen und das ist schon so was mir auch ziemlich Spaß macht, so. Und irgendwann dann auch selber nicht mehr ausgehalten und dann sie halt so nochmal mit meinem Penis so ein bisschen penetriert. Und was mit der Zeit aber natürlich schwer ist, wenn man so mehrere Sachen gleichzeitig machen will. Man will ja auch irgendwo natürlich mit den Brüsten rumspielen, weil man auch weiß, dass ihr das gefällt. Man will ein bisschen an den Nippeln rumspielen. Man will aber auch irgendwo ein bisschen noch den Kitzler nebenbei massieren. Da muss man schon sagen, das ist auch immer wieder ganz schön anstrengend, wenn man so mehrere Sachen macht. Zumal sie ja natürlich, wie gesagt, selber nicht wirklich das machen konnte. Sie hatte ab und zu halt wirklich dann so ein bisschen gefleht, dass ich sie abmachen soll und so eine Sachen. Aber ich so, nee, du bleibst jetzt schön gefesselt. Und als ich dann gemerkt hatte, dass ich dann auch bald zum Höhepunkt komme, bin ich dann halt nochmal von ihr runter, habe sie dann die ganze Zeit so massiert, bis sie dann kam. Und kurz nachdem sie dann kam, hat das auch nicht lange gedauert, also man guckt sich dann so den Körper an, wie sie denn gerade noch so an Luft holen ist und Gänsehaut so ein bisschen teilweise. Ja, dann habe ich mir dann noch einen runtergeholt und dann richtig schön so Oberkörper, Hals. Und sie dann noch so währenddessen kurz danach so, oh, nicht die Haare, die sind frisch gewaschen. Weil ich so denke, ey, what the fuck? Also, das ist mir eigentlich gerade in dem Moment scheißegal. Aber ja, war halt ganz lustig.
Wir schenken dem Penis eine Stunde Liebe. Und da ist dieser Werbetext sehr vielversprechend. Ich zeige Ihnen Dinge über die Handarbeit am Mann, an die Sie wohl noch nie gedacht haben. Steht auf der Internetseite von Andrea Silvanus. Sie hat eine Praxis für Tantra-Massagen und sie gibt Berührungscoachings. Gibt es für Männer, um mehr über Frauen zu erfahren? Wir schauen heute auf den umgekehrten Fall, wenn Frauen sich zum sogenannten Handarbeitsabend treffen, für mehr Wissen über die männliche Anatomie und um zu erfahren, wo eigentlich seine sinnlichen Körperstellen so versteckt sind. Als erstes, Andrea, wissen wir, Frauen wie Männer, zu wenig über den Penis?
Das ist das, was ich in meiner Arbeit immer wieder feststelle, dass das Wissen über den Penis eher ein Halbwissen ist und auch viel begleitet ist von Mythen und Vorstellungen, also wie ein Penis zu sein hat. Oder wie ein Penis richtig ist. Und da kann ich mit meiner Arbeit auf jeden Fall viel Ergänzendes dazu beisteuern.
Und da ist es egal, wie alt die Frauen sind oder wie lange sie schon in einer festen Beziehung sind?
Absolut. Also selbst auch spielt es keine Rolle, welchen Beziehungsstatus die Frau gerade hat. Meine Teilnehmerinnen erfüllen durchaus ein sehr breites Altersspektrum. Die jüngste Teilnehmerin war 19, die älteste 80.
Haben denn vielleicht schwule Männer da Vorteile, wenn es um das Wissen geht, wie man mit dem Penis am besten umgehen soll?
Also in der Arbeit, die ich bisher hatte, habe ich auch schwule Männer getroffen und konnte mich auch mit diesen Männern austauschen, ja auch so einen Erfahrungsaustausch machen. Aber es ist tatsächlich so, dass Männer da oft auch nur ein sehr begrenztes Repertoire haben, wie sie ihren Penis berühren. Und von daher hatte ich auch schon schwule Männer, die bei mir quasi in die Schule gegangen sind und noch mal mehr über ihren Penis erfahren haben.
Wie war das denn? Wo hast du denn selber dein Wissen her? Wo hast du das aufgebaut? Was sind so deine Quellen?
Also meine Quellen sind eine Tantra-Massage-Ausbildung, die ich 2009 begonnen hatte. Auch eine Ausbildung in Sexological Bodywork und sehr, sehr viele sonstige Aus- und Weiterbildungen. Es ist eigentlich erstaunlich, wie viel man sich auch auf diesem Weg weiterbilden kann. Ergänzt habe ich das jetzt auch noch durch eine sexualtherapeutische Ausbildung, also die mir nochmal hilft, nochmal mit einem breiteren Blick, vielleicht auch mal nochmal mit einem anderen Blick auf meine Arbeit zu schauen und Menschen nochmal besser unterstützen zu können.
Und dein Wissen vermittelst du weiter in den sogenannten Handarbeitsabenden.
Genau.
Zum einen eben von für Männer, dass sie mehr über Frauen lernen, aber wir konzentrieren uns jetzt auf die Abende, wo Frauen mehr über die Anatomie des Mannes lernen. Wie läuft denn so ein Abend genau ab?
Also bei dem Abend geht es wirklich schwerpunktmäßig um praktisches Wissen. Es ist ein Handarbeitsabend. Also da vermittle ich den Frauen einfach konkrete Griffe, wie sie den Intimbereich des Mannes auch noch anfassen können.
Aber halt nicht an Modellen, ne? Also nicht an Lebenden.
Nicht am lebenden Modell. Ich kriege zwar immer wieder ganz nett gemeinte Angebote.
Von Männern, die gerne da sich stellen würden. Ah ja, gut.
Ja, genau, die sich da völlig selbstlos zur Verfügung stellen würden. Aber der Kern der Sache ist tatsächlich die, dass es wichtig ist, dass die Frauen unter sich sind. Und mein Herzensanliegen da drin ist, dass das Angebot niederschwellig ist. Es gibt ja in Deutschland viele Kurse und Workshops, wo man an einem Wochenende auch die Intimmassage lernen kann. Also in Tantra-Kreisen heißt das dann Lingam-Massage. Aber da geht es halt gleich am menschlichen Modell und das ist für viele dann oft einfach auch ein Takt zu weit.
Kannst du einmal, bevor wir weiterreden, Lingam-Massagetechniken, was bedeutet dieses Wort genau?
Also Lingam, so nennen wir im Tantra den Intimbereich des Mannes. Also was wir mit deutschen Worten Penis, Glied und so weiter bezeichnen würden.
Also kommt das aus dem Indischen?
Das kommt aus dem Indischen, genau. Das kommt aus der altindischen Sprache Sanskrit. Ich verwende das Wort einfach sehr, sehr gerne, weil es grundsätzlich in einem wertschätzenden und positiven Kontext verwendet wird. Ich merke das auch immer an den Handarbeitsabenden. Da versuche ich mit den Frauen auch immer rauszufinden, Mensch, wie wollen wir ihn denn nennen? Und da stellen wir immer wieder fest, es ist schwierig, gute Wörter, gute Bezeichnungen in der deutschen Sprache zu finden. Und deshalb behelfen wir uns da einfach ein bisschen mit Sanskrit.
Das gibt es auch noch als Pendant noch wieder bei der Frau. Genau. Massagen genannt werden, ne? Also Yoni heißt das dann. Ne?
Richtig, genau, das ist dann die Yoni.
Und sag mal, was haben denn die Frauen so für Fragen? Gibt es da so häufige Fragen, die immer kommen bei jedem Handarbeitsabend?
Ja, also der Kern ist tatsächlich, Mensch, wie kann ich den denn noch anfassen? Also die meisten Frauen und auch Männer kennen diese klassische Wix-Bewegung, also ein heftiges Auf- und Abbewegen. Und es hat mich damals schon in meiner Ausbildung sehr erstaunt und fasziniert, wie vielfältig man so diese Zentimeter Mann berühren kann. Und das überrascht die Frauen immer sehr, wie unterschiedlich man zugreifen kann. Was der Kern ist, viele Frauen trauen sich nicht wirklich zuzupacken. Ja, also da spielt so dieser Mythos eine Rolle, dass Männer da sehr empfindlich sind und deshalb haben viele Frauen nicht den beherzten Griff und den darf es ruhig manchmal auch haben.
Also das Ganze klingt irgendwie nach Strickkurs oder Bastelgruppe. Frauen treffen sich zum Handarbeitsabend. Aber es geht darum, über Tipps und Tricks zu sprechen, wie man den Mann untenrum liebevoll berühren, streicheln und verwöhnen kann. Die Tantra-Masseurin Andrea Silvanus hat diese Handarbeitsabende 2009 mitentwickelt und bietet sie in regelmäßigen Abständen deutschlandweit an. Also nächste Woche gibt es zum Beispiel Termine in Köln, Anfang 2017 in Berlin. Eigentlich ist Andreas Praxis aber in Saarbrücken und bald gibt es das Ganze auch als Online-Kurs. Die Infos findet ihr auf unserer Eine Stunde Liebe-Seite im Netz. Oder ihr hört jetzt einfach aufmerksam zu. Ich will von Andrea wissen, was wiederum die Teilnehmerinnen der Handarbeitsabende am häufigsten wissen wollen.
Wie kann ich einen Mann anfassen, dass der richtig auch was davon hat? Das ist das, was die Frauen wesentlich beschäftigt. Und was die Frauen sehr beschäftigt ist, Mensch, wie gehe ich denn damit um, wenn der jetzt nicht steht? Also wenn der keine Erektion bekommt. Also das ist so die Hauptsorge der Frauen und das, was denen eigentlich wichtig ist, dass der funktioniert.
Hast du da das Gefühl, dass die Frauen eigentlich mit ihrem Partner zu wenig darüber sprechen?
Ja. Also das herrscht viel in den Partnerschaften. Also es gibt doch sehr diesen Mythos, ne, Sexkammer einfach. Da muss man nicht drüber reden. Aber ganz ehrlich, und das war ein großer Teil auch von meiner Ausbildung, der Sex wird dann richtig gut, wenn wir anfangen, drüber zu sprechen, weil in dem Moment eigentlich erst die Intimität entstehen kann. Ja, also vorher ist viel Rätselraten und vielleicht auch ein gutes Stückchen Vorspielen drin, aber wirklich mit dem drüber sprechen und ehrlich antworten, da ist echt dann schon viel rauszuholen.
Wie ist das denn mit der Anatomie des Mannes? Die ist ja sehr unterschiedlich, genauso wie bei Frauen. Kann man dann trotzdem wirklich Tipps und Tricks geben, die so richtig allgemeingültig sind? Also so sinnliche Körperstellen bei Männern ausmachen, die dann für alle gelten, wo alle gleich empfindlich sind?
Nee, also Männer sind auch unterschiedlich. Sie sind zwar näher beieinander als die Frauen, also sie finden, die meisten Männer finden Ähnliches gut. Aber wenn ich in der Berührung auch ins Detail gehe, da unterscheidet sich dann der eine Mann doch sehr von dem anderen. Und das ist auch der Fokus, den ich in den Handarbeitsabenden lege, ist so mit einem Anfängergeist und einer Neugier diesen Penis zu berühren. Also egal, ob ich den schon lange kenne oder ob ich den gerade neu kennenlerne. Also ich eher berühre mit dem Fokus, Mensch, was magst du denn? Ja, worauf reagierst du, als dass ich versuche, die perfekte Liebhaberin zu spielen und aus dieser Distanz heraus dann berühre. Also lieber ist es so, diese Spielwiese zu betreten und zusammenzuschauen, Mensch, was entsteht denn da jetzt gerade? Also auch den Leistungsdruck rauszulassen.
Ich finde, Spielwiese trifft es auch total, als ich im Netz mich ein bisschen mal schlau gemacht habe, wie solche Lingam-Massagetechniken denn heißen können, ist mir da zum Beispiel die Skilangläuferin begegnet, der Korkenzieher oder die Technik Feuer machen. Das klingt dann auch ein bisschen so, als ob bei diesen Handarbeitsabenden es auch sehr lustig zugehen kann, auch viel gelacht wird, oder? Weil diese Namen skurril sind.
Das ist ein wichtiger Punkt. Also das Lachen ist ein total wichtiger Punkt in den Handarbeitsabenden. Also der Humor ist für mich wesentlich. Also ich finde nichts schlimmer, als wenn der bittere Ernst in die Schlafzimmer einzieht. Also ich finde, da gehört viel gelacht. Lachen ist übrigens einfach auch ein richtig gutes Beckenbodentraining und Beckenboden braucht man für guten Sex. Und deshalb, ja, gerne lachen und das auch mit in diese Lingam-Massage reinnehmen.
Gibt es da eigentlich einen Klassiker, womit du, ich weiß nicht, einsteigst oder den du irgendwie jedem ans Herz legen kannst?
Ja, das ist der Relax-Griff. Das ist einfach nur, dass die Hand sich auf den Lingam, auf den Penis auflegt und den einfach mal spüren lässt. Also die meisten Männer kennen das mit Sicherheit so, dass wenn es eine Berührung am Penis gibt, dass es gleich heißt zugreifen und loslegen und gucken, das Beste aus ihm rauszuholen und ihn zum Funktionieren zu zwingen. Aber viel schöner ist tatsächlich mal, ja, ihm die Hand quasi zu reichen und die Hand spüren zu lassen und den Penis die Hand spüren zu lassen. Das ist ein völlig neuer Impuls für die meisten und kann spannende Folgen haben.
Zum Schluss, ja, hast du noch eine Empfehlung? Wie können wir das Thema Penis heute Abend gut abrunden?
Also für mich ist es wichtig, einfach zu schauen. Also jeder Penis hat seine eigene Persönlichkeit, so wie auch der Mann, der an diesem Penis befestigt ist. Und ich finde es ungemein wichtig, dahin, also dem Penis zu erlauben, dass er sich von dem Funktionsdruck lösen darf. Also dass ein Penis sich auch mal entspannen darf, dass er weich sein darf und dass die, der Druck zu funktionieren, dass wir den rausnehmen.
Also Entschleunigung auch im Bett. Der Tipp von Berührungscoach Andrea Silvanus. Danke dafür. Das war's mit Eine Stunde Liebe für, mit und über den Penis. Ich bin Shanli Anwar und danke euch fürs liebevolle Lauschen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.